Ma gefiel die Idee sofort und sie steckte das gesamte Dorf mit ihrer Aufregung an. In der nächsten Woche sammelte sie Geschenke von jeder Person in Luan. Neue Schuhe von Tante Lien, Halsketten aus Perlen und Gänseblümchen von Großvater Sais Söhnen, noch mehr getrocknete Pflaumen von Onkel Grau. All dies kam in meinen Gabenkorb für den Tag der Begutachtung, um Prinz Tayrens Konkubine zu werden. In Tensha verlieh man nichts, man gab, was man geben konnte, und zwar immer. Als Konkubine würde ich so viel mehr zu geben haben, daher ruhte die Hoffnung des ganzen Dorfes auf mir. In der folgenden Woche erfuhr ich immer und immer wieder die Großzügigkeit meiner Nachbarn und Freunde. Zuerst schaffte ich es noch, meine Tränen zurückzuhalten, doch dann standen die zwei Rui-Schwestern mit ihrer Ziege vor unserer Tür. »Myrna gibt sehr gute Milch«, sagte Rui Fan, und ihre sonnengegerbten Wangen verzogen sich zu einem Lächeln. »Frisch und süß«, sagte Rui Shina. »Prinz Tayren wird sie lieben.« Da verlor ich die Fassung, denn ich wusste, dass Myrnas Milch nicht für mich gedacht war. Sie war für den jüngsten Sohn der Familie Rui, und sie verlieh Rui dann die Energie, herumzutollen und zu spielen. »Ich kann sie nicht annehmen«, sagte ich schluchzend. »Behaltet sie für dann. Ich flehe euch an, damit er fröhlich und kräftig heranwächst.« Doch sie drückten mir immer wieder Myrnas Leine in die Hand, und in Tensha galt es als unhöflich, sich zu weigern, wenn jemand dreimal auf etwas bestand. Am Abend vor der Begutachtung versammelten sich alle aus Luan auf dem Hügel, wo unsere Ahnen lebten, wo Yun Chue und meine Geschwister und so viele andere begraben lagen, wo Geister umherwanderten. Wir saßen gemeinsam auf der Lichtung des Lärchenwäldchens, umgeben von wilden Mohnblumen, und ließen rote Laternen in den Himmel steigen. In dem Moment vergaßen wir unseren Hunger. Bao raufte mit den anderen Kindern, mit Yubei und Sangka, und sogar Ma lächelte, als sie mit Tante Raya und Shu Menchu redete. Ba saß schweigend neben Onkel Tao. Doch ich war nicht ruhig. Ich lachte und tanzte. Zuerst mit Rui Fan, unsere nackten Füße bewegten sich im Rhythmus, und dann mit Tsai Xie, meine rauen Hände in seinen. Ich fühlte mich machtvoll. Das letzte und einzige Mal, dass unser Dorf so zusammenkam, war vor 10 Jahren, als wir den jüngsten Sohn der Familie Ha verabschiedeten. Ha Asori war schon immer ein sehr schlauer Junge gewesen. Er war ständig in die Stadt geschlichen, um heimlich Unterrichtsstunden zu belauschen. Alle trugen ihren Teil bei, um Ha Asori zum Lernen in die Hauptstadt zu schicken. Er schrieb uns jedes Jahr Briefe. Keiner von uns konnte sie lesen, aber die Familie Ha behielt sie dennoch, damit wir uns immer wieder die wunderschönen Schriftzeichen anschauen konnten. Asori hatte diese Macht. Eine Macht, die manche daran glauben ließ, dass es ein Leben jenseits von Tod und Hunger gab. Und nun hatte auch ich diese Macht. Später am Abend verkündete Bao: »Es ist Zeit für Literomantie!« Alle unterbrachen die Festlichkeiten und schauten zu ihm. Als er die Papierschnipsel von Prinz Isan aus seiner Tasche zog, war sein Grinsen so breit wie der Halbmond. So ungeduldig er auch gewesen war, die Segen auszuprobieren, hatte ich ihn dennoch überzeugen können, sie für diesen Abend aufzuheben, denn Magie sollte stets mit anderen geteilt werden. Großvater Ha übernahm die ehrenvolle Aufgabe. Sein Enkel war immerhin zur Schule gegangen. Wir beugten uns alle vor, als der alte Mann mit einem Stock die 4 Schriftzeichen in den feuchten Boden zeichnete. Seine Handschrift war zittrig, ungeübt und ungenau, doch er gab sich große Mühe. Wir alle hielten den Atem an, als Großvater den letzten Strich machte. War seine Handschrift gut genug? War Prinz Isans Absicht stark genug? Würden unsere Ahnen die Worte akzeptieren? Mein Zweifel hielt nur einen Herzschlag an, denn die Antwort kam sofort. Der Papierschnipsel zerfiel in Großvaters Händen zu Staub. Die Zeichen auf dem Boden begannen zu leuchten. Der Lichtstrahl verdichtete sich zu einem winzigen Funken, welcher über den Boden, durch Erde und Gras, bis zum Rand des Hügels, bis zum Grab meiner kleinen Schwester sauste. Aus dem Funken begann etwas zu wachsen. Zuerst nur ein Setzling, doch schnell wurde daraus ein kleiner Baum. Als wir die Blätter eines Pfirsichbaumes erkannten, lachten und jubelten alle wie kleine Kinder. Da ein Segen keine reine Magie war wie die von Isan, trug der Baum nicht sofort Früchte. Unsere Herzen waren dennoch mit Freude erfüllt. Wir wussten, dass dieser Baum genug Magie in sich trug, um dem Verfall zu trotzen. Und wir wussten, dass er in den kommenden Jahren Früchte tragen würde. Wir brauchten nur etwas Geduld. »Noch einen«, rief Bao begeistert. »Noch einen«, er hielt Großvater den zweiten Papierschnipsel hin. Noch einmal zeichnete Großvater Ha die Schriftzeichen in den Boden. Noch einmal gab es einen Lichtstrahl. Diesmal wanderte das Leuchten jedoch zu Bao. Wir wurden alle ganz still, als es sein Bein hinaufkletterte, hoch zu seinem Herzen, dort für einen kurzen Moment verweilte und dann verschwand. Alle starrten ihn an. Mein Bruder starrte sich selbst an, das Kinn auf sein Schlüsselbein gedrückt, die Augen weit aufgerissen. »Der Segen ging zu Yin Bao«, sprach Xina das Offensichtliche aus. »Und?«, fragte Ma nach einer Weile. »Fühlst du dich irgendwie anders?« Bao, der immer noch sehr überrascht aussah, schüttelte den Kopf. »Es ist ein Zeichen«, verkündete Ba entschlossen. Wenn etwas Seltsames in einem kleinen Dorf passierte, wurde die Erklärung als wahr hingenommen, die mit der meisten Autorität verkündet wurde. Und Ba legte sehr viel Autorität in seine Stimme, als er sagte, »Mein Sohn wird einmal ein großartiger Mann sein. Vielleicht wird er sogar die Welt verändern.« Später in dieser Nacht spürte ich plötzlich Mars Hände auf meinen. »Ma«, flüsterte ich. Ich war überrascht, sie weinen zu sehen. Langsam setzte ich mich auf und nahm ihr dünnes Gesicht in die Hände. »Ma, es wird alles gut. Das verspreche ich.« Ich wusste nicht, warum sie an einem Abend des Feierns weinte. Wir hatten Isans Pfirsichbaum. Bao hatte den anderen Segen und ich würde wahrscheinlich eine Konkubine werden. Sie war zu traurig zum Reden, aber schließlich schluckte sie und flüsterte, »Was ist, wenn er dir weh tut? Wenn er dich umbringt?« Ich blinzelte. »Prinz Tayran?« All die Erzählungen von Brutalität und Tod, die man mit seinem Namen verknüpfte. »Ich werde vorsichtig sein, Ma. Du und Ba habt mich immerhin zu einem schlauen Mädchen erzogen.« Ich hoffte, dieses Lob würde sie aufmuntern. »Du weißt, dass du nicht gehen musst, oder?« Ihre Stimme wirkte so zerbrechlich wie Blütenblätter. »Du kannst dich immer noch umentscheiden.« In dem Moment verstand ich, dass Ma mich liebte. Natürlich wusste ich das, aber ich dachte immer, sie liebte mich, wie jede Mutter in Tensha ihre Töchter liebte. Sie liebten sie, schickten sie dann fort, um jemanden aus einer besseren Familie zu heiraten, und liebten sie danach etwas weniger. Doch ich wusste nicht, wie sehr Ma mich liebte. So sehr, dass sie sich niemals wünschen würde, ich sollte Prinz Tayrans Konkubine werden, in den Palast gehen und unserer Familie zum Wohlstand verhelfen, wenn auch nur die geringste Gefahr bestünde, dass ich dabei verletzt werde. Nie hätte ich gedacht, dass sie sich erhoffen würde, dass ich bleibe. Und sie hatte recht. Ich konnte mich immer noch umentscheiden. Ich konnte versuchen, einen Stadtjungen zu heiraten und meine Familie langsam aus der Armut zu holen, eine Kupfermünze oder eine Schüssel Reis nach der anderen. Aber dann erinnerte ich mich an all die Menschen aus meinem Dorf, wie sie auf dem Hügel zusammengekommen waren, wie sich in ihren funkelnden Augen der Glanz der Laternen am Himmel spiegelte. Ich erinnerte mich an das Gefühl von Macht. Allein der Gedanke, was Bao alles erreichen könnte, wenn er zur Schule gehen und lesen lernen würde. Und ich wusste, dass ich mich für nichts anderes entscheiden konnte. Ich gab Ma einen Kuss auf die Wange und log, »Ich habe keine Angst vor Prinz Tayran oder dem Haus der Azaleen. Ich habe vor nichts Angst.«